Ich glaube schon, dass die Psychotherapie für uns beide ganz wichtig war, weil es uns beiden auch wirklich zur Reifung, so zur persönlichen Reife verholfen hat. Und miteinander ein Leben lang leben, da gehört eine Menge persönlicher Reife dazu.
Eine Altbauwohnung im dritten Wiener Gemeindebezirk. Alte Möbel und Bilder moderner Kunst, alt und neu, ergeben ein paradoxes Miteinander. Als ob die Vergangenheit von der Gegenwart umfangen wird. Richard Picker, der im Jänner seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, sitzt auf einem Sofa, seine Frau Christel ihm schräg gegenüber auf einem Fauteuil. Eine wohltuende Spannung umgibt dieses Paar. Da ist ein Mann und eine Frau, zwischen denen es heute noch knistert, wo auch nach langen Ehejahren spürbar ist, dass hier Freiheit und Eros fließen. Richard und Christel Picker sind Menschen mit markanten, klaren und offenen Gesichtern. Menschen, bei denen man instinktiv spürt, dass sie sich dem Ansturm des Lebens ausgesetzt haben. Menschen, die beides im Leben kennen, höchstes Glück und tiefste Verzweiflung und all das, was dazwischen liegt. Doch dass das beide zusammengeschweißt hat, das ist nicht selbstverständlich, weiß Christel Picker. Zumal beide in ihrem Beruf als Psychotherapeuten immer wieder heiklen Wandlungsprozessen ausgesetzt sind. Und die verlaufen selten gleichzeitig.
Also erstens einmal ist es ein Glück. Vielleicht auch unverdient, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es ein Glück, wenn eine Beziehung haltbar ist und lang dauern kann. Zweitens einmal, also ich spreche jetzt nur von mir, habe ich von Anfang an gewusst, dass bei diesem Mann mein Platz ist. Ich war manchmal mehr verliebt, also himmelstürmender. Aber das, und trotzdem ist nichts draus geworden, und ich wusste auch immer, dass ich das gar nicht will, dass was draus wird, so auf Dauer. Aber hier war es irgendwie so eine Grundströmung. Man dachte, da gehöre ich hin. Ich meine, er hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihn unglaublich fesch gefunden und habe auch gefunden, er ist mein Typ. Ganz wichtig war für mich, glaube ich, dass er ein katholischer Priester war oder überhaupt ein Priester war. Das kann man therapeutisch sich anschauen. Mein Vater wollte Priester werden, das mag damit zusammenhängen, von der Vaterbeziehung her. Aber das ist mir fast zu oberflächlich ausgedrückt. Es war für mich, wie ich selbst war fasziniert von der christlichen Spiritualität. Das war ein anderer, ganz wichtiger Lebensstrom für mich, der damals erst seit 2 Jahren wirklich so deutlich geworden war. Und es war mir unglaublich wichtig, dass ich mit einem Mann zusammen bin, der das teilt, der eine ähnliche Basis da hat.
Dazu müsse er aber etwas ergänzen, wirft Ehemann Richard ein.
Ich war nicht einfach ein katholischer Priester, sondern ich war ein katholischer Priester, der heiraten wollte. Und bevor ich dich also noch gekannt habe. Es war einfach so, dass ich mit großem Einsatz und auch großer Begeisterung Seelsorger war und über eine ganz große, lange Strecke des Widerstandes das geworden bin. Es war überhaupt niemand dafür, dass ich Priester wäre in meiner Familie, außer mir. Und daher war das also eine hart umkämpfte Position. Nur war sie für mich nicht lebbar. Und das hat jetzt damit zu tun, dass ich einfach Kinder wollte und verheiratet sein wollte. Und das habe ich natürlich lange Zeit vor mir verborgen. Und als es dann einmal nimmer mehr ging, hat sich das durch eine sogenannte vegetative Dystonie gezeigt. Also ich konnte einfach nimmer schlafen und habe Schlafpulver geschluckt und habe alle möglichen Zustände somatischer Art bekommen, bin medizinisch durchgecheckt worden. Bis ich in Psychoanalyse ging. Aber dann war es mir schon ganz klar, dass ich eigentlich so nicht weiter konnte. Damals bin ich zum Kardinalkönig, meinem damaligen Bischof, marschiert, habe ihm das offengelegt und habe also gesagt, wenn ich je im Leben eine Frau finden würde, mit der es sich lohnt, sein Leben zu teilen, so werde ich das tun, weil ich so nicht leben kann. Ich kann natürlich unter Medikamenten so irgendwie leben, aber ich kann nicht wirklich gut so leben. Und er war sehr, vom heutigen Standpunkt noch immer betrachtet, sehr respektvoll und nach Möglichkeit verständnisvoll. Und so war die Situation, wie meine Frau Christel, wie du mich kennengelernt hast, die von jemandem, der eigentlich, so wie ein Mann mit 37 Jahren, bereit ist zu heiraten, so war ich bereit zu heiraten. Ich habe den Zölibat nie verletzt, aber ich war deklariert bereit zu heiraten, wenn ich jemanden kennenlerne.
Ich möchte auch noch was dazu sagen. Eigentlich war ich Postulantin bei einem Säkularinstitut. Allerdings habe ich für mich festgestellt, dass mein Platz dort offenbar nicht ist, weil kaum bin ich dort offiziell eingetreten, habe ich mich pausenlos verliebt, was vorher gar nicht der Fall war. Also es ist mir selbst schon unheimlich geworden und auch urplötzlich wollte ich unbedingt auf einen Ball zum Beispiel gehen, was vorher auch nicht mein Anliegen war. Also ich hatte schon den Verdacht, dass das nicht ganz mit das Richtige ist. Ich war aber trotzdem nicht auf der Suche nach einem Ehemann, nur hat er bei einem der ersten Kontakte, er hat mir natürlich gefallen und ich habe Kontakt gesucht, aber ohne bestimmte Absichten, er hat sehr schnell zu mir gesagt, ich mache Sie aufmerksam, wenn Sie mit mir in Kontakt treten, ist es so, wie wenn Sie mit einem normalen Mann in Kontakt treten. Ich möchte nämlich heiraten. Das hat mir einen Schlag versetzt, aber gleichzeitig unheimlich gut gefallen, dass das so offen geht und nicht so ein verdeckter Flirt wird, wie ich es ja schon kannte. Und außerdem habe ich mir gedacht, also wenn das so ist und der ist ein Kandidat, dann schaue ich ihn mir jetzt genau an. Und mir hat diese aufrichtige Art wirklich sehr gut gefallen. Und von dort weg ist es sehr schnell gegangen zwischen uns.
Bei mir war das in ungefähr 2 Minuten klar. Und es war mir wirklich in 2 Minuten klar.
Mir nicht.
Aber dir ist es absolut nicht so geschwind klar gewesen. Es war natürlich vieles, wie soll man denn sagen, verworren und, wie man in Wien sagen würde, verwortakelt an dieser ganzen Sache. Das ist ja auch ganz klar, ne? Aber mir war das einfach klar. Nach ungefähr 2 Minuten war mir das klar. Also das ist die Frau. Ich habe dann gewartet, bis sie das auch langsam begriffen hat.
Du hast jetzt sehr gewartet. Du hast mir das alles sehr geschwind mitgeteilt und ich war entsetzt zunächst über die Geschwindigkeit, weil ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, da komme ich nicht mehr raus. Ich kann denn nicht wie bei einem normalen Flirt dann sagen, also es tut mir leid, mehr ist es nicht, auf Wiedersehen, weil er exponiert sie so schrecklich. Und das hat mir schwere Probleme verursacht. Also ich habe richtig somatische Zustände gekriegt eine Zeit lang, weil ich mir gedacht habe, jetzt sitze ich in der Falle, jetzt bin ich gefangen. Nun, die Falle hat sich dann im Laufe der Zeit als nicht so schlimm erwiesen und ich sitze immer noch ganz gern drinnen.
Dass Christel und Richard Picker einander gerne in die Falle gegangen sind, das verwundert zunächst. Vor allem, wenn man sich die ganz unterschiedliche Struktur und Geschichte ihrer Herkunftsfamilien anschaut. 1933, im Jahr der Machtergreifung Adolf Hitlers, wird Richard Picker in Wien geboren. Seine Mutter und seine Großmutter achten auf den starken Zusammenhalt der Familie. Seine Eltern seien eigentlich Lebensreformer gewesen, sagt Richard Picker rückblickend. Der Vater stammt aus einer christlich-sozialen, die Mutter aus einer sozialistischen Familie. Doch die große Hoffnung der Eltern ist die österreichische Version des religiösen Nationalsozialismus mit seinen Ideen von Sauberkeit, Reinheit und Antikorruption. Die Eltern sind daher hingerissen von den Paraden, den blitzenden Spaten des Reichsarbeitsdienstes, den Führerreden, die die ganze Familie im Wohnzimmer stehend am Telefunken-Radioempfänger anhören muss. Der Herrgottswinkel ist vom Bildnis des leibhaftig erschienenen Heilbringers Adolf Hitler abgedeckt. Sein spontan untrügliches Gespür für die instinktiv richtigen Entscheidungen, wie im Fall seiner Eheschließung, hat Richard Picker in den Kriegsjahren als Junge gekriegt. Damals geht es häufig um Sein oder Nichtsein.
Ich bin im Luftschutzkeller in der Napola, in der nationalpolitischen Erziehungsanstalt Reiskirchen gesessen und da sind 120 Bomben runtergeflogen auf das Semperitwerk gedacht und die sind dann links von uns, also links neben dieser Anstalt in den Weingarten gegangen. Es war entscheidend, aus diesem Luftschutzkeller gut herauszukommen. Nicht? Man kann sich das ja vorstellen, da waren ungefähr 500 Buben drin und alles voll Staub und Dreck und Panik und so. Und in solchen Situationen hatte ich oft das Glück, also völlig kühl zu bleiben und zu sehen, was geht. Hinterdrehen, also wirklich 2, 3, 4 Stunden, manchmal Tage hinterdrehen, hat mir erst dieser Schock erwischt.
Von den Eltern wird er in die Napola geschickt. Die Napola war eine Eliteschule für den heranzuzüchtenden nationalsozialistischen Politkader. Streng militärisch organisiert. Der Lehrkörper besteht größtenteils aus SS-Leuten. Auf den Fotos aus der Kriegszeit ist Richard Picker als zarter, sensibler Junge zu erkennen. Ein Junge, der seine Schmächtigkeit durch Schnelligkeit, Kreativität und Cleverness ausgleichen musste, wollte er heil überleben.
In dieser Napola natürlich war ich ein Jahr zu früh eingetreten mit 9 Jahren, weil ich in Eisenstadt die Volksschule übersprungen habe und war in der Rangordnung der Letzte oder Vorletzte. Ich habe nie gerauft mit dem Letzten und Vorletzten, damit man nicht weiß, wer wirklich der Letzte ist. Und in dieser Situation blieb mir nichts anderes übrig, als durch Kasperliaden bei den wöchentlichen Heimabenden, durch Blockflötenspiel, was man für die NS-Feiern benötigt hat, ne? Totengedenkfeier, was weiß ich, Frühlingsbeginn, Julfeste etc. etc. Durch Singen in der Singschar, was auch sehr wichtig war, benutzte, hat man ja benötigt, ne? Mich über Wasser zu halten. Und dort musste ich herausfinden, wird man verprügelt, wird einer Streich gespielt, wird man bestraft. Ne? Und da, glaube ich, habe diese Schnelligkeit gelernt, die da notwendig war.
Im letzten Kriegsjahr 1945 sieht er auf den Dächern der Napola in Dreiskirchen den hellen Feuerschein aus dem brennenden Wien, der den Nachthimmel dunkel-orange erleuchtet. Angst um die Verwandten, Angst um das eigene nackte Leben treibt ihn, den damals 11-Jährigen, zusammen mit Kameraden zur Flucht ins Waldviertel.
Es war also einfach eine Bruchlinie, die also, beeindruckt mich heute noch, dass ich zum Beispiel mit einer Stange Wurst, das war ja damals eine große Seltsamkeit, in Wien übernachtet habe, weil es keinen Zug gab am Westbahnhof. Und ich habe also in der NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, glaube ich, hat das Ding geheißen, habe ich irgendeinen Schlafplatz ergattert aufgrund meiner Uniform, die ich ja anhatte, und habe also in aller Ruhe diese Wurst zum Essen begonnen, worauf die älteren Frauen gesagt haben, aber Bur, wie kannst du das tun? Es ist Karfreitag. Ich wusste nicht, was Karfreitag ist. Es war mir vollkommen unbekannt. Das war die Napola-Erziehung. Ne? Und die Leute waren dann nett, die haben mich über die Köpfe hinweg, weil ich ja klein und zart war, mit ihren Händen zur Kasse noch vor. Und von dort habe ich irgendeine Art Karten gekriegt und bin mit dem Zug bis St. Pölten und dort in ein SS-Auto eingestiegen, einen Lastwagen. Da waren schon Frauen oben, die geweint und geschrien haben. Da waren nämlich schon die Russen in Wiener Neustadt einmarschiert. Und mit diesen dann nach Göttweig gefahren und unterwegs von 5 doppelrumpfigen Lightning-Flugzeugen angegriffen worden. Das waren einfach britische Tiefflieger, die inzwischen hier tätig waren. Und wir waren so tüchtig, ein Kamerad von mir, der Rosenberger Fritz, wir beide sind also mit voller Deckung da auf einen Weidenbaum zugerobbt über ein Feld und haben auch überlebt. Ne? Die Flieger haben entweder uns nicht gesehen oder uns für geringfügig gehalten und haben dann Unterwölbling und Oberwölbling beschossen, wenn ich das richtig noch lokalisieren. So war das ungefähr.
Der Vater des 12-jährigen Richard Picker fällt im Krieg. Vor den aufmarschierenden Russen flieht Richard zusammen mit seiner Mutter, der 1-jährigen Schwester und dem 6-jährigen Bruder, beide im Kinderwagen, zu Fuß nach Oberösterreich. Das Schicksal will es, dass die Reise durch Mauthausen geht. Ausgemergelte Gestalten, Leichenberge, Gestank aus Krematorien, der im soeben befreiten Konzentrationslager noch in der Luft liegt. Das alles löst dem jungen Richard Picker einen tiefsitzenden Schock aus. Das Entsetzliche darf es nicht geben. Der Krieg ist verloren. Richard Picker erinnert sich, das war damals so, wie wenn ein Kardinal verkündet, es gibt keinen Gott. Auf einem Bauernhof bei Verwandten in Wolfshofern, bei St. Leonhard am Hornerwald, findet die Familie Picker Unterschlupf. Der desorientierte junge Richard verbringt den Sommer 1945 häufig am Dachboden des Bauernhofs.
Und am Dachboden war dies alle Bücher gelagert, die ein Bauer damals ja gar keine Zeit hatte zu lesen. Und da fand ich also die ganze katholische Literatur, über die ja vom stilistischen Standpunkt nur lachen kann, das Zweigroschenblatt und das, die Petruspostille oder wie das Ding geheißen hat und Pater Martin Cochems Hauspostille. Und da mir Fahrt war auf diesem Bauernhaus bei Sommerferien, habe ich also angefangen, da oben zu stöbern. Und Sie können es drehen oder wenden, wie Sie wollten. Eines Tages jedenfalls nahm ich ein Diözesangebetbuch der Diözese St. Pölten aus dem Jahr 1920 oder 30 oder ich weiß es nicht mehr und habe kurzerhand gemacht, was dort drinnen steht. Ich habe es einfach gemacht. Dort ist also zum Beispiel gestanden Abendgebet. Man bekreuzigt sich, macht es so und so, man spricht so und so. Das war eine Anweisung, eine Handfeste. Mit diesem Gebetbuch und am Abend bin ich also auf einen Riedel marschiert, ein Hügel mit Tannenbäumchen drauf, habe mich also versteckt vor der Umgebung und ausprobiert, wie das ist. Das hatte Folgen, diese Tat. Es hat mich etwas gezogen. Und wenn ich heute das ein bisschen humorvoll ausdrücke, man soll sie mit dem Himmel nicht spielen. Also auf jeden Fall, es hat nicht lang gedauert und ich habe gefunden, ich bekehre mich jetzt. Ich war 13 Jahre. Das hat meine gesamte Familie in den größten Schock versetzt. Denn die waren natürlich alles Mögliche, nur keine Katholiken. Mein liebevollstes Familienmitglied war der sogenannte Onkel Albert, der hat zu mir, dem habe ich mir anvertraut. Ich habe gesagt, ich wäre jetzt katholisch. Dann hat er gesagt, Kinderl, ob du das werden willst oder nicht werden willst, wenn du in Österreich leben willst, wird da überhaupt nichts anderes überbleiben. Nicht? Das hat mich natürlich empört auf das Allerhöchste und ich habe also gesagt, also sowas, nicht? Und so ungläubig und was weiß ich was. Also ich war ein absoluter Einzelgänger und habe in meinem Herzen lernen müssen, dass Hitler ein Götze ist, der tief sitzt. Und ich habe ungefähr 2 Jahre benötigt, um wirklich zu realisieren, dass der Mann tot und vorbei ist. Ich habe immer noch gedacht, irgendwo taucht er auf, nicht so wie der Odin irgendwo plötzlich aus den nordischen Wäldern herausdampft. Und ja gut, und dann bin ich also katholisch geworden. Und zwar bin ich in die Marianische Studentenkongregation zu den Jesuiten marschiert. Also just dorthin, wo überhaupt niemand ein Vergnügen hätte. Also wenn ich irgendwas, aber nicht die Jesuiten, die galten als falsch, als gefährlich und alles, was es gab. Aber genau dort bin ich eben hin, so wie das heute schon so ist. Und dann wollte ich unbedingt Priester werden.
Es ist eine Wandlung um 180 Grad im Weltbild des Richard Picker. Anfangs will er Mönch werden, denn er lernt die Liturgie und das Chorgebet kennen und lieben. Aber die Jesuiten, die er schätzt, können ihm das nicht bieten. Bei einer Tagung des katholischen Bundes Neuland entdeckt er aber, wie sein damaliger Katholizismus noch sehr fanatisch, eng und fundamentalistisch geprägt ist. Es ist für ihn wie eine Offenbarung. Jung und alt, Männer und Frauen leben einen frischen, lebendigen Glauben, der von Aufbruchshoffnung gekennzeichnet ist. Dieser im Bund Neuland als frei und froh erfahrene Glaube wird sein Tor zur Welt. Romano Guardini, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar und Josef Pieper prägen nun seine Geisteswelt. All das bestärkt ihn im Entschluss, Priester zu werden. Beeindruckt ist Picker auch vom Liturgiereformer Pius Parsch aus Klosterneuburg.
Das Einzige, was nicht möglich war, war diese vielen schönen Mädchen, ne, die für mich waren, das war ein Traum, mit denen zusammen Chor zu singen und zu tanzen. Aber leider, da war der Zölibat. Ne? Und wir haben uns zur Jungfräulichkeit, wir haben gelesen, Dietrich von Hildebrand, Ehe und Jungfräulichkeit, und waren fanatisch, also wenn man sowas fanatisch, kann man gar nicht einmal sagen, fanatisch, entschlossen, dieses Ziel der Jungfräulichkeit zu erreichen. Wir haben dieses Ideal geschluckt, nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Priesterseminar, ich habe mich mit voller Kraft bemüht, aber im tiefsten Herzen, ich weiß das heute noch, wie ich Subdiakon war, da musste man unterschreiben, dass man nicht mehr heiraten wird, dann habe ich mir gedacht, Richard Picker, du wirst nie heiraten. Und dann habe ich mir gedacht, du wirst jetzt nicht heiraten. Gut, so blieb die Angelegenheit. Nicht? Und ich war dann sehr stolz auf meine weiße Weste. Ich habe also nie den Zölibat verletzt. Jetzt als Therapeuten muss ich mal sagen, meine Güte, du hast ihn nie verletzt, ist schon gut. Aber hast du nicht vielleicht auch dadurch Schaden gestiftet? Und das habe ich sicher. Nicht? Weil ich ja natürlich dadurch eine rigorose Art hatte, eine grundsätzliche Art hatte. natürlich auf andere Leute einen Druck ausgeübt habe, besonders alle Kleriker, die doch Freundinnen hatte, tief verachtet habe, was schon mal der Anfang vom Ende eines jeden spirituellen Weges ist, wenn man andere Leute zu verachten beginnt. Und so kam ich natürlich genau dorthin, wo ich hinkommen musste, an dem Punkt, wo ich nicht mehr so weiterleben konnte. Das war dann der Anfang meiner Begegnung mit der Psychotherapie, weil mir die Kirche leider damals nicht helfen konnte. Ich habe Exerzitien oder so, da betest du halt. Das hat überhaupt nichts genützt. Das hat überhaupt nichts genützt. Ich war in einem Zustand, dass, wenn ich nicht auf mich mit aller Gewalt aufgepasst hätte, wäre glatt beim Fenster herausgesprungen, mitten nachmittags. Ne? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, in keiner Weise. Aber es war mörderisch. Es war wirklich mörderisch. Ne? Und ich habe das nie verstehen können, wieso eine solche Schönheit und eine solche Fülle an Menschen einfach abgeschnitten sind. Das muss ich ehrlich sagen.
Von 1961 bis 1970 wirkt Richard Picker als katholischer Priester und Studentenseelsorger. Er wird Professor für Religionspädagogik an der Pädagogischen Akademie in Wien. Hier soll er später seine Frau Christel kennenlernen. Ihr Vater ist Geldbriefträger, die Mutter Bedienerin. Die Eltern sind Antifaschisten. Für Christel, die 1943 geboren wird, sind die Kriegswirren nur mehr in schemenhafter Erinnerung. Über eines ist sich Christel Picker aber im Klaren, eine Nazi wird sie niemals heiraten. Zusammen mit ihrem Bruder wird sie altkatholisch erzogen und deshalb ist ihr die Vorstellung, möglicherweise einmal einen Priester zu heiraten, nicht fremd. In ihrer Jugend ist sie zunächst wenig an Kirche interessiert, dafür umso mehr an Literatur und Theater. Doch durch den katholischen Religionsunterricht an der Schule fühlt sie sich zunehmend zur katholischen Kirche hingezogen, zu der sie nach einigen Jahren übertritt.
Ich hatte nach der Matura mit dieser ganzen Geschichte, wie ich dann aufgehört habe zu studieren, weil meine Mutter so schwer krank geworden ist und ich nicht mehr recht wusste, wohin ich mich orientieren soll, habe ich ein paar sehr, persönlich sehr schwierige Jahre erlebt. Ich war rundherum überhaupt nicht zufrieden mit meinem Leben, so mit 20, 21. Ich war beruflich nicht zufrieden, ich war geistig völlig unausgelastet, ich habe keinen gescheiten Freundeskreis gehabt, ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Alle Beziehungsversuche sind in die Brüche gegangen. Und dann bin ich durch eine Freundin zum Cursillo gekommen, eine katholische Bewegung im Rahmen der katholischen Kirche, die aber sehr, heute denke ich mal mit der Gestalttherapie, was zu tun hat, weil sie auch phänomenologisch auf die Erfahrung aus war. Und versucht hat, Menschen auch eine Glaubenserfahrung zu ermöglichen im Rahmen ihrer Kurse. Und das ist voll in ein Vakuum von mir getroffen und ich war ganz hingerissen von der Möglichkeit zu glauben und von der Möglichkeit, dass man Gott oder das Göttliche wirklich erleben kann und dass man die Liebe Gottes spüren kann. Dass das was ist und dass man das wirklich erfahren kann. Und zusätzlich habe ich waren ja viele junge Menschen dabei, auch einen Kreis gefunden, endlich, das erste Mal seit ich in Wien war, zurück war aus dem Internat, die ähnliche Interessen hat und wir haben so eine Art jugendbewegte Jahre miteinander verlebt. Wir haben gesungen, wir haben hitzig diskutiert und debattiert, wir waren fromm, wir sind in die Messe gegangen, wir haben versucht, andere Leute zu überzeugen, dass der Glaube was Wunderbares ist. Und haben Witze gemacht und das war eine sehr, sehr schöne Zeit für mich. Das war, und da muss man dazu sagen, das war natürlich bereits Konzilszeit. Also da ist für mich auch vom Konzil her dieses Aggiornamento, dass man die Fenster aufreißt und der Wind durchbläst, das hat man total eingeleuchtet und dass das einen Sitz haben konnte im Leben, dass das also nicht diese doch eher für einen jungen Menschen eigentlich uninteressante, festgefahrene katholische Lebensweise, wie es bis dahin kannte, dass das nicht so sein musste. Das Konzil war also, der Aufbruch des Konzils war für mich damals die Möglichkeit, wirklich einzusteigen ins Glaubensleben. Ich war vorher sehr skeptisch.
Eine Bekanntschaft mit dem Theaterkritiker Hans Weigel, der das Talent der jungen Frau fördert, führt bei Christel zum Wunsch, Journalistin und ebenfalls Theaterkritikerin zu werden. Weigel vermittelt ihr ein Volontariat bei der United Press. Weil es mit dem Englischen haperte, ging Christel daraufhin als Au-pair-Mädchen nach New York. Bald erkennt sie aber, dass Journalismus nicht das ist, wonach sie sucht. Als sie wieder nach Wien zurückkehrt, erleidet ihre Mutter einen Schlaganfall. Und das bedeutet für Christel das Ende ihres Studiums. Sie ist nun gezwungen, selbst Geld zu verdienen. Es folgt ein kurzes Zwischenspiel als Sekretärin für den Opernball bei Gräfin Schönfeld. Doch lange hält sie das auch nicht aus. Ein Magengeschwür zwingt sie zum Berufswechsel. Sie wird von den Austrian Airlines als Stewardess aufgenommen. Doch selbst die anfänglich spannende Fliegerei wird ihr nach einigen Jahren sehr langweilig. Endlich will Christel Picker etwas wirklich Nützliches tun für andere Menschen. Das sagt sie sich. Lehrerin erscheint ihr der dafür adäquate Beruf zu sein. Für die zweijährige Ausbildung inskribiert sie an der Pädagogischen Akademie in Wien. Und dort lernt sie Richard Picker als Vortragenden kennen.
Er hat mit den Studenten so eine Informationsveranstaltung gemacht und einer der Studenten hat ihn gefragt, was er von Cursilio hält. Ich habe natürlich meine Ohren gespitzt, was jetzt kommt. Und er hat gesagt, er hält überhaupt nichts von Cursilio. Das ist eine Gehirnwäsche und eine gefährliche Gruppierung. Und das war, ich war also total entrüstet. Und er hat gesagt, waren Sie überhaupt schon einmal auf einem Cursilio? Nein, hat er gesagt, das brauche ich nicht. Und das war nicht das Letzte überhaupt und ich habe ihm also dort erklärt, dass ich das wirklich arg finde und was er dafür Urteile abgibt, ohne das selbst zu kennen und das sei das Letzte. Und habe auch leider Gottes allen meinen Freunden und Bekannten erzählt, was der Picker für ein Trottel und für ein unmöglicher Mensch ist. Es hat aber nicht lang gedauert, habe ich dann auch herausgefunden, dass er gar nicht so ganz unmöglich ist und eigentlich ein sehr interessanter und faszinierender Mann ist. Und es war ein bisschen schwierig dann, meinen Freunden und Freundinnen mitzuteilen, dass ich mit diesem unmöglichen Picker jetzt zusammengehe.
Sie stand dann oft am Gang und hat mich derart nett betrachtet, dass mir das irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ich bin da immer wieder vorbei und habe gesagt, guten Morgen, Fräulein Hilbrand oder so irgendwas. Ne? Aber ich war der Seelsorger, also das war eine sehr heikle Situation.
Na, da kommen wir mal wirklich zu einem schwierigen Kapitel unserer ersten Jahre, noch nicht verheirateten Jahre. Man kann sich ja mit einem, der noch Priester ist, nirgends treffen, außer in den eigenen vier Wänden. Wo immer wir hingegangen sind, ob ins Kino, ob auf der hohen Wand, mitten im Nebel oder im Badassee auf Urlaub, wo immer wir hingegangen sind, man konnte sicher sein, dass wir jemanden treffen, den einer von uns, meistens er, aber manchmal auch ich, kenne. Einmal sind wir im Kino gesessen, vor uns war ein Kaplan, glaube ich, und hinter uns der
evangelische Dantine, Studentenpfarrer, nicht? Und rechts von uns vom Bildungswerk jemand und auch links von uns war jemand. Nicht? Und wir sind in die Abendvorstellung.
Wir sind auf die hohe Wand gefahren, da war dicker Nebel, damit wir ein bisschen spazieren gehen können.
Montag in der Karwoche am Montag, wo wir gedacht haben, kein Mensch fährt auf die hohe Wand. Nicht?
Das übernächste Auto, wenn wir geparkt haben, war gleich jemand aus deiner ehemaligen Pfarr. Ja. Als wir endlich in der Hütte waren und dort das Suppen essen wollten,
hat eine Studentin von der Pädagogischen Akademie, die hat dort ein bisschen gejobbt, nicht? Und das ist immer so gewesen. Und das war,
wir waren immer auf der Flucht.
Es war ein Horror, ein richtiger Horror. Und so gut konnte man sie gar nicht. Ich habe zum Kardinal König damals gesagt, wenn man ihnen sagt, dass sie mich mit einer Frau gesehen haben, so wird das stimmen, denn ich kann nicht die erste Beste heiraten, so einfach. Aber diese normale Phase, jemanden kennenzulernen, sozusagen in aller Ehre, die war nicht möglich.
Einmal wollte ich mit dir streiten, weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist und die stehende Redewendung war von ihm, ich habe mit dir keine Probleme, meine Probleme sind mit der Kirche. Nicht? Aus. Es gab keinen Streit. Ich habe überhaupt keine Chance gehabt zu sagen, du, da ist was, wo ich mich nicht wohlfühle, weil er so beschäftigt war mit sich selbst und mit der Kirche auf gleich zu kommen und irgendwie einen Weg zu finden, dass dafür keine Energie über war bei ihm. Ich verstehe es zwar heute, aber es war unglaublich schwierig und eigentlich wirklich mehr Glück als Verstand, dass wir das durchgestanden haben, diese Phase, bis endlich zur Heirat gekommen ist.
Ich war ein bisschen eine Galionsfigur für viele Leute. Ich hätte Wiener Studentenseelsorger, also Hochschulseelsorger wahrscheinlich werden können. Und in dem Zug dieser Konzilsbewegung war ich sicher einer derer, denen man eine Karriere in der Kirche vorausgesagt hat oder gewünscht hätte, von einem Teil natürlich nur nicht. Und ich wusste, dass ich die alle enttäuschen muss. Und die habe ich enttäuscht und das ist mir ganz schwer gefallen.
Du hast zu mir ganz am Anfang gesagt, da habe ich zwei Arme und du hast das auch so ausgebreitet. Und ich darf in diese zwei Arme niemanden hineinnehmen, keine Frau und kein Kind.
Ja.
Und das, glaube ich, war einer der ganz wesentlichen Punkte. Das ist etwas, was mich tief bewegt hat und heute noch sehr bewegt, wenn ich mir, also gerade in der Kardinal-Grohe-Debatte, ne? Denn diesen Teil verstehe ich wirklich, dass ein Mensch Arme hat und die Arme sind auch dazu da, einen Menschen zu halten. Ne? Und wenn man das so von vornherein nicht darf, Das halte ich für eine ganz schlimme Sache.
Ich habe ein Stück meines Lebens nicht gelebt. Und das ließ sich auch nicht opfern, denn ich habe es ja probiert zu opfern. Ich habe das wirklich probiert. Aber was ist rausgekommen? Jemand, der nicht schlafen konnte, der wie ein Wahnsinniger herumrennt. Und ich habe mich so in Grund und Boden geniert, weil ich nämlich draufgekommen bin, dass wenn ich am Abend noch ein paar Runden um einen Häuserblock gedreht habe, das war schon in St. Elisabeth so. Habe ich mich dabei ertappt, wie ich in die Autos reinschaue, ob da nicht schmusende Pärchen drinnen sitzen. Nicht? Und das, ich habe dann gedacht, wie kommst du dazu, auf einmal sozusagen wie eine Art Lustspecht durch Wiener Gassen zu gehen und zu schauen, ob du irgendwo so nebenbei, aber doch, also vor sich ein bisschen verborgen und dennoch klar angezielt, schmusende Pärchen suchst. Und das hat mich erschüttert, dass das so weit gekommen ist. Und da war dann Schluss. Das ist mir dann selber irgendwie klar geworden, so kann das nicht gehen.
. 1970 heiraten Richard und Christel Picker. Als Priester wird Richard Picker laisiert, also in den Laienstand zurückversetzt und verliert sofort seinen Posten als Religionspädagoge. Nun beginnt auch beruflich eine harte Zeit, da Picker sich völlig neu orientieren muss. Schon vor der Freundschaft und Ehe mit seiner Frau hatte Richard Picker wegen einer Lebenskrise eine Psychoanalyse begonnen. Und das, was er dort erfahren hat, lässt ihn seine neue Berufung erahnen.
Nachdem mir niemand ärztlicherseits helfen konnte, ging ich zum Dr. Wucherer, mit dem ich befreundet war, und habe ihm alles ganz aufrichtig erzählt, meine gesamte Befindlichkeit. Und er hat zu mir gesagt, ich weiß nur eine Lösung, du gehst zum Dr. Frühmann, hat er damals geheißen, in die Obkirchergasse und legst dich dort auf die Couch. Und genau so war das. Ich habe keine Ahnung gehabt. Natürlich, ich wusste ein bisschen was über Psychoanalyse, aber was weiß man da schon. Ich marschiere in die Obkirchergasse, erzähle dem Herrn Dr. Frühmann alle meine Symptome. Und der sagt zu mir, also gut, Herr Dr. Picker, hier ist eine Couch, entweder Sie legen sich jetzt drauf oder Sie gehen wieder, ich habe nicht viel Zeit. Das war golden, golden. Meine ganze unglaubliche innere Argumentiererei war weg. Ich bin da auf der Couch gelegen und ich kann mich noch genau erinnern, Ich habe einen Traum gehabt, einen starken Traum, und da ist aus dem Weihnachtsoratorium von Bach, der Choral vom Himmel hoch, da komme ich her, etwas abgewandelt, ertönt laut und stark, und dazu hat der Chor gesungen, Freiheit, die ich meine, brich mein Herz entzwei. Das hat sie gewaschen gehabt, und dann, ich meine, wenn jemand Träume verstehen kann, so, es wird es vielleicht spürbar sein, was das heißt. Darum ist es gegangen. In 3 Monaten konnte ich schlafen. Der Dr. Frühmann hat mir also arbeitsfähig gemacht. Und mir war vollkommen klar, dass jetzt Schluss ist, mit dieser Art zu leben, wie ich gelebt habe. Ohne Psychotherapie, glaube ich, hätten wir, die Christel und ich, unsere Beziehung nicht durchgestanden. Sie ist in Therapie gegangen und ich. Das war eine unglaubliche Hilfe. Und der zweite Punkt, was mir an der Therapie so beeindruckt hat, war diese unglaubliche Freiheit. Also ich habe dann, ich weiß es heute noch, ich habe einmal auf einem gruppendynamischen Seminar eine Begegnungsübung miterlebt, da draußen in Burgersdorf im Gewerkschaftshaus. Und ich habe damals zu mir gesagt, wenn es wo ein Evangelium gibt, dann hat es sich jetzt ereignet. Weil ich das nämlich gesehen habe.
Auch Christel Picker macht eine psychoanalytische Gruppentherapie und lässt sich später zur Psychotherapeutin ausbilden. Richard Picker galt als überqualifiziert und hat lange Zeit große Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Die Familie zieht für einige Jahre nach Linz, wo Richard Picker zunächst als Jugendheimleiter arbeitet. Die erste von zwei Töchtern der Familie wird geboren. Seine Ausbildung führt ihn über die Psychoanalyse, die dynamische Gruppentherapie, zur Gestalttherapie, deren österreichische Sektion Picker 1976 gründet. Durch die Erfahrungen in der therapeutischen Arbeit mit Klienten finden die Pickers auf dem Umweg über den Buddhismus wieder neu den Zugang zur christlichen Religion und Kirche. Denn die Frage nach den eigenen Wurzeln ist aufgetaucht.
Alles, was ich in der Psychotherapie erlebt habe an Menschen, das schien mir, habe ich alles in der Theologie schon mal studiert gehabt. Das hat mich tief bewegt. Es ist ja die Frage, wie, aus welchem Licht sehe ich das Licht? Nicht wie die Psalmen sagen, oder? Mit welcher Gestalthaftigkeit deute ich die Gestalten, die ich sehe? Zum Beispiel Lebensläufe, Lebensgestalten. Und da, das war der Punkt, wo ich eigentlich zu meiner eigenen spirituellen Tradition zurückgekehrt bin. Die christliche, prozesshafte, dramaturgische Betrachtung der Heilsgeschichte. Die Lebensgeschichte ist ein Stück Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte ist dramatisch, wie das Urs von Balthasar beschrieben hat, in der Theodramatik, das ist nur ein Beispiel, nicht? Besteht aus Szenen. Das hat eine ganz große therapeutische Relevanz, das kann ich mit wenigen Worten hier überhaupt nicht sagen. Ja, und das ist natürlich wunderbar für mich gewesen, diesen Art Schluss in mir zu erleben.
Wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt und ich höre und sehe, wie er sich plagt in seinem Leben und sehe, was ihm alles so widerfährt und wie er versucht, da rauszukommen und irgendwie da das Beste draus zu machen. Deswegen kommt er ja zu mir, weil er hofft, dass es besser noch geht. Dann kann ich mir einfach wirklich vorstellen, dass Gott diesen Menschen liebt. Das ist mir völlig evident, wenn ich ihn aus der therapeutischen Haltung her anschaue. Und das ist für mich selbst eine so schöne Erfahrung. Das fällt ja auch auf mich zurück. Ich glaube, ich verstehe mich als eine Art Geburtshelferin, die schaut, dass die in diesem speziellen Menschen angelegten Möglichkeiten, die ich von vornherein für groß und für gut halte, auch wirklich zum Tragen kommen können und dass er selbst einen Weg findet, seine Möglichkeiten zu entfalten und sein Leben zu entfalten. Und ich versuche dabei, hilfreich ihm zur Seite zu stehen. Mit allem, was ich gelernt habe und mit all meiner Lebenserfahrung und natürlich auch mit meinem Glaubenshintergrund.
Ich glaube, das Göttlichste am Menschen ist die Garantie seiner Selbstständigkeit und Freiheit durch Gott. Das ist einer der schwierigsten, fassbaren und fast nicht aushaltbaren Aspekte. Und für mich als Christ und Psychotherapeut ist das geradezu der springendste Punkt. Ich muss alles tun, damit jemand seine eigene Freiheit behält, seinen eigenen Selbststand behält. Es hängt ja auch Gesundheit und Krankheit an diesen Grundvoraussetzungen. Deswegen unterstütze ich ja die normale wissenschaftliche Psychotherapie mit voller Kraft. Aber ich habe einen Hintergrund. Die Beleuchtung ist eine vollkommen klare. Und das ist diese, die lege ich auch auf den Tisch, wenn es darauf ankommt, damit aus dieser Ecke auch jede stille Manipulation ausgeschlossen ist.
Bis heute ist eine leidenschaftliche Beziehung zwischen Christel und Richard Picker spürbar. Eine Beziehung, die viel füreinander aufs Spiel gesetzt, die viel gewagt hat. Die Liebe hat uns zusammengehalten, sagt Christel Picker, auch in Zeiten schwerer Beziehungskrisen.
Was dann wirklich notwendig ist, wenn es eine ernstere Geschichte ist, und wir haben auch ernstere Phasen der Entfremdung hinter uns, ist, dass ich mir bewusst mache, und zu dem stehe ich, weil das einfach stimmt, dass er ein wirklich liebenswerter Mensch ist. Und die Dinge, die mich stören oder über die ich bös bin oder wo ich mich vernachlässigt fühle oder wo ich mir denke, ich bin im Hintertreffen oder alle diese Sachen, die man gerade als Frau, wenn man eine Familie großzieht, leicht erlebt. Ne? Denn ich habe natürlich sehr viel Zeit für die Familie verwendet und sehr viel weniger Zeit für meine Karriere gehabt, die mir auch gefallen hätte. Aber wenn ich mir das bewusst mache, dass ich ihn liebe und dass er liebenswert ist, dann kann ich diesen Weg der Entfremdung wieder ein Stückchen zurückgehen. Ich muss zur Liebe zurückgehen. Ich schaue dann auf das, was ich habe, und das ist ungeheuer viel, was ich habe. Ich habe einen wirklich liebenswerten Mann und ich habe wunderbare Kinder, die ich wirklich als Menschen schätze. Nicht nur, weil es meine Kinder sind, sondern wirklich als Menschen schätze. Und das ist einfach ein Stück geglücktes Leben.
Also es gibt eine handfeste Regel, nach der ich mich immer gehalten habe und ich glaube, wir uns gehalten haben. Das ist, wir haben unserer eigenen Beziehung den absoluten Vorrang gegeben. Immer. Das hat sie wirklich bewährt. Das andere ist natürlich, bis zum heutigen Tage, wenn ich oft so meine Frau, also dich, anschaue, dann rührt mich das. Ich denke mir, da ist dieser Mensch, der marschiert jetzt 30 Jahre neben dir her. Und ich mit ihr natürlich, nicht? Durch alles Mögliche. Man kennt einander dann ja genau. Nicht? Und oft, mir gefällt es oft, wenn wir uns auf der Straße sehen oder so, von der Weiten, nicht? Dann denke ich mir, meine Güte. Da plagt sie sich jetzt mit zwei Körben, wo irgendwas Wildes drinnen ist, Bier und Mineralwasser oder sowas. Nicht? Oder da hängt wieder eine Tochter an ihr und erzählt ihr wieder alle Liebesgeschichten auf und ab oder so irgendwelche Sachen. Nicht? Und es ist köstlich, es ist einfach köstlich anzuschauen. Und dann, was ich auch wirklich finde, diese viele Herzlichkeit und Zärtlichkeit, die es gibt und immer gab zwischen uns, diese Herzlichkeit, die wir immer auch gesucht haben und Wärme und die uns auch die Töchter zurückgeben. Also mir kommt das überhaupt nicht so schwer vor, diese 30 Jahre. Da gibt es ganz schwierige Perioden, das ist schon richtig. Und harte und so. Aber so in der Summe, muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich wirklich sehr glücklich und reich beschenkt durch das Leben. Reich beschenkt. Und ich bin eigentlich dankbar für dieses Leben und auch wirklich dankbar für diese Jahre mit dir.
Menschenbilder. Wagnis und Leidenschaft, das Therapeutenpaar Richard und Christel Picker. Eine Sendung von Johannes Kaup. Technik Richard Drexler. Redaktion Heinz Janisch. Zu dieser Sendung noch ein Buchtipp. Psychotherapie und Religion ist der Titel einer Festschrift, die heuer zum 65. Geburtstag von Richard Picker im Tirolia Verlag erschienen ist. In dem von Heinz Laubreuter herausgegebenen Sammelband, der ein ausführliches Interview mit Richard Picker enthält, kommen auch langjährige private und berufliche Wegbegleiter zu Wort, unter anderem auch Kardinal Franz König. Wenn Sie sich für eine Literaturliste interessieren oder Fragen oder Anregungen zu unserer Sendereihe haben, dann schreiben Sie bitte an den ORF, Postfach 1000, 1041 Wien, Kennwort Menschenbilder. Auf Wiederhören sagt Sandra Kreisler.